Stammbäume wirken auf den ersten Blick oft trocken und fern unserer Lebenswirklichkeit. Doch der Stammbaum Jesu im Matthäusevangelium ist wie ein offenes Geschichtsbuch der Gnade Gottes, in ihm begegnen uns Könige und Gefangene, Glaubenshelden und Versager, Menschen, die sich von Gott wegbewegten, und andere, die in seine Gegenwart zurückkehrten. Gerade in diesen Namenreihen wird sichtbar, wie treu Gott an seinen Zusagen festhält und wie sorgfältig er alles ordnet, damit sein König, der Christus, zur rechten Zeit in diese Welt kommt. Die königliche Linie, zwei Stammbäume, ein König. Der doppelte Stammbaum Jesu wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Matthäus führt die königliche Linie über Salomo zu Josef, Lukas geht über Nathan zu David zurück und überliefert damit die Linie Marias. Zwei Linien, zwei Geschichten, viele Brüche, und doch münden beide in dieselbe Person. Im alten Bund hatte Gott zugesagt, der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Der verheißene König musste also wirklich aus Davids Haus hervorgehen. Gleichzeitig stand über Jechonja, einem König aus Davids salomonischer Linie, dieses Gericht, keiner von seinen Nachkommen soll gedeihen, der auf dem Thron Davids sitzt und weiterhin über Juda herrscht. Wie kann Gottes Zusage an David bestehen bleiben, wenn eine Linie Davids zugleich verflucht ist? Der Stammbaum ist nicht bloß eine Namensliste, sondern die Erzählung, wie Gott sein eigenes Wort ernst nimmt, sowohl die Verheißung als auch das Gericht, und doch beides in Christus zusammenführt, ohne etwas zu relativieren. Lukas überliefert das Geschlechtsregister von Davids Sohn Nathan, einem Vorfahren Marias, während Matthäus das Geschlechtsregister von Davids Sohn Salomo überliefert, einem Vorfahren Josefs. Das eine Geschlechtsregister ist die Linie Marias, die Linie der Frau, das andere ist die Linie Josefs, die Linie des Mannes. Sowohl Maria als auch Josef waren Nachkommen Davids, stammten jedoch aus zwei Familien, die von demselben Großvater herkommen. Die eine Familie ist die Familie Salomos, die andere die Familie Nathans. Entscheidend ist, wie Matthäus die Geburt Jesu formuliert, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Plötzlich bricht die Formel zeugte ab, Josef wird nicht als leiblicher Vater Jesu bezeichnet, sondern als Mann Marias. Jesus ist wirklich Sohn Davids, aber nicht leiblicher Sohn des verfluchten Königs Jechonja. Durch Maria, die aus der nethanischen Linie stammt, ist er biologisch Davids Sohn, durch Josef, den Sohn Salomos, empfängt er das rechtliche Erbe der Krone, ohne in die Blutslinie des Fluches einzutreten. So bleibt sowohl das Gericht über Jechonja bestehen als auch die Zusage an David. Im Hintergrund steht die tiefe Spur der Verheißung aus 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 und die Ankündigung der Jungfrauengeburt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. In der Ehe von Maria und Josef, in ihrer ganz gewöhnlichen, zugleich einzigartigen Verbindung, verknotet Gott die Fäden zweier Familiengeschichten, die er über Jahrhunderte hindurch geführt hat. Es ist, als würde er sagen, keine Schuld, kein Fluch, keine Verstrickung der Generationen ist stark genug, um meine Zusage zu durchkreuzen, ich finde einen Weg, der mein Gericht ehrt und meine Gnade groß macht. Damit wirbt der Stammbaum um Vertrauen. Hinter jedem Namen liegen Entscheidungen, Sünden, Umwege, Verletzungen, und doch führt der rote Faden zu Christus. Was in unseren Augen nach unüberschaubaren Verwicklungen aussieht, ist in Gottes Händen der Stoff, aus dem er seinen König hervorbringt. Wer die beiden Stammbäume nebeneinander liest, spürt, Gottes Treue ist nicht geradlinig im menschlichen Sinn, aber sie ist unerschütterlich. Er überbietet menschliche Begrenzung nicht, indem er sie ausblendet, sondern indem er sie durch Christus hindurch überwindet. In diesem Licht gewinnt auch die eigene Herkunft, mit allem Bruch, aller Schuld, allen Lücken, eine neue Bedeutung. Sie ist nicht das letzte Wort spricht der, der Christus genannt wird. In seiner königlichen Linie zu leben heißt, sich von ihm her definieren zu lassen, nicht von Flüchen, die über der Vergangenheit stehen, nicht von der Enge der eigenen Geschichte, sondern von der Treue Gottes, der in Christus eine neue Linie eröffnet, die nicht mehr abreißt. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Des Melia, des Menna, des Matata, des Nathan, des David. Die beiden Stammbäume Jesu lehren, dass Gott Verheißung und Gericht gleichermaßen ernst nimmt und doch durch Christus einen Weg findet, alle Verstrickungen der Geschichte zu durchdringen. Wer sich dieser königlichen Linie anvertraut, muss weder die Dunkelheiten seiner Herkunft verdrängen noch ihnen das letzte Wort lassen. In Christus wird eine neue Zugehörigkeit gestiftet, die stärker ist als jeder Fluch und tragfähiger als jede menschliche Absicherung. Die Linie Christi, Zugehörigkeit, Abbruch und Wiederherstellung. Wer die Namenfolge in Matthäus 1 sorgfältig liest, stößt auf Lücken, einige Könige fehlen. Das ist keine Nachlässigkeit, sondern ein geistliches Urteil. Joram etwa heiratete eine Tochter Ahabs und wurde in den Götzendienst des Nordreichs hineingezogen, und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. In der nächsten Generation knüpft Ahasja an diese Linie an, auch er ging auf den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter war seine Beraterin zu gottlosem Handeln. In Matthäus 1 aber werden Ahasja, Josch und Amazja ausgelassen. Es ist, als würde Gott sagen, ihr wart Könige, ihr standet auf dem Thron Davids, aber euer Herz schlug nicht in meiner Linie. Ihr habt euch mit fremden Mächten und Götzen verbunden, und diese Verbindung schneidet euch aus dem Stammbaum meines Königs heraus, auch wenn ihr formal an der richtigen Stelle saßt. Manche mögen einwenden, waren nicht diejenigen im Königreich Israel trotzdem noch das Volk Gottes? Gewiss waren sie das. Sie waren das Volk Gottes, aber sie standen außerhalb der Linie Christi. Was bedeutet das? Außerhalb der Linie Christi zu sein bedeutet, dass du zwar zu Gottes Volk gehörst, aber nicht für Christus bist. Du lebst für etwas anderes als Christus. Schau dir die Situation heute an. Wir sind alle echte Christen, und wir alle sind Gottes Volk. Aber sind wir einzig, rein, völlig und letztlich für Christus, oder leben wir für etwas anderes? Wenn du für etwas anderes als Christus bist, dann befindest du dich außerhalb der Linie Christi. Ein ähnliches Zeichen setzt Gott bei Joachim, der eng mit Ägypten kooperierte und das Volk durch Schwerlast besteuerte, und der König von Ägypten machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König an der Stelle seines Vaters Josia. Und der Pharao legte dem Land eine Abgabe auf 100 Talente Silber und 1 Talent Gold. Auch Joachim erscheint nicht in der königlichen Linie. Dagegen nennt Matthäus Exilanten und Rückkehrer aus Babylon, Menschen ohne eigenen Thron, ohne Glanz, aber in Gottes Augen auf der Linie Christi, weil sie mit seinem Plan der Wiederherstellung verbunden sind. Hinter dieser Auswahl steht das ernste Wort, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, von denen, die mich hassen. Götzendienst, ob in religiöser oder politischer Form, wirkt über Generationen. Aber ebenso weit reicht Gottes Geduld, inmitten von Trümmern eine neue Verbindung zu Christus zu schaffen, wo Menschen zu seinem Zentrum zurückkehren. Noch schärfer wird die Linie, wenn man bedenkt, dass die Könige des Nordreichs Israel im Stammbaum vollständig fehlen, obwohl sie doch über einen großen Teil des Volkes Israel regierten. Sie sind Volk Gottes und doch nicht in der Linie Christi. Das ist mehr als eine historische Randnotiz, es beleuchtet eine geistliche Gefahr. Man kann zu Gottes Volk gehören, sich auf Glauben, Gemeinde, Tradition berufen und trotzdem praktisch außerhalb der Linie Christi leben, wenn andere Loyalitäten, andere Ziele, andere Sicherheiten wichtiger werden als Christus selbst. Die ausgelassenen Könige verkörpern diese Verschiebung, formal im Dienst des Herrn, tatsächlich aber von anderen Mächten bestimmt. Die im Stammbaum genannten Gefangenen und Rückkehrer spiegeln dagegen jene wider, die in der Fremde ihre Lektionen lernen und in die Nähe Gottes zurückgeführt werden. Damit erhält die Frage nach der Zugehörigkeit zur Linie Christi eine existenzielle Schärfe. Entscheidend ist nicht der religiöse Status, nicht die sichtbare Position, sondern die innere Ausrichtung, für wen oder was wird gelebt. Wo Götzen, seien es Ideale, Sicherheiten, Beziehungen oder Systeme, an die Stelle des lebendigen Gottes treten, wird die Linie unterbrochen. Wo Menschen sich von solchen Bindungen lösen und Gottes König in den Mittelpunkt stellen, beginnt Wiederherstellung, und ihre Geschichte wird neu in die Linie Christi hineingeschrieben. Der Stammbaum ermutigt dazu, nüchtern und hoffnungsvoll zugleich auf das eigene Leben und auf Bewegungen im Volk Gottes zu schauen. Es ist möglich, weit vom Zentrum abzuweichen, und doch ruft der König zurück. Seine königliche Linie steht offen für alle, die nicht nur zu Gottes Volk gehören wollen, sondern wirklich für Christus da sein wollen, in ihrer Zeit, an ihrem Ort, mit ihrem Leben. Und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Auch er ging auf den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter war seine Beraterin zu gottlosem Handeln. Die Ausgelassenen und aufgenommenen Namen im Stammbaum Jesu machen klar, in Gottes Augen entscheidet nicht äußere Zugehörigkeit, sondern die Ausrichtung auf Christus darüber, ob ein Leben in der Linie seines Königs steht. Damit wird jedes Herz eingeladen, versteckte Bündnisse und Loyalitäten im Licht des Königs zu erkennen und zugleich mutig damit zu rechnen, dass selbst aus Verirrung und Gefangenschaft eine Geschichte der Wiederherstellung werden kann, wenn Christus wieder zur Mitte wird. Die Vollzahl der Generationen, Christus als Ziel und Ruhepunkt. Am Schluss seiner Auflistung fasst Matthäus zusammen, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Dass er diese Dreiteilung ausdrücklich hervorhebt, zeigt, dass es ihm nicht nur um Genealogie, sondern um Deutung der Geschichte geht. 14 ist mehr als eine Zahl, sie ist zusammengesetzt aus 10 und 4. 4 deutet auf die Schöpfung, die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Enden der Erde, 10 steht in der Schrift oft für Fülle und Vollendung, wie die 10 Gebote oder die 10 Jungfrauen im Gleichnis Jesu. Wenn 10 für Fülle und 4 für das Geschöpfliche steht, deutet 14 auf die Geschöpfe in ihrer vollen, ausgereiften Gestalt hin. 3×14, insgesamt 42 Generationen, zeichnen dann den Weg, auf dem die Fülle Gottes in die Welt seiner Geschöpfe hineinwirkt. Vers 17 erwähnt 3 Gruppen von 14 Generationen. Die Zahl 14 setzt sich aus 10 und 4 zusammen. 4 steht für die Geschöpfe. Die Zahl 10 bedeutet Fülle. Daher haben wir in Matthäus 25,1-10 Jungfrauen. So bezeichnet die Zahl 10 die Fülle, und die Zahl 14 steht für die Geschöpfe in voller Weise. 3 Malachi 14 Generationen zeigt an, dass der dreieine Gott sich in voller Weise mit den Geschöpfen vermengt. Die 3 Abschnitte spiegeln unterschiedliche Phasen der Geschichte Gottes mit seinem Volk wider. Von Abraham bis David liegt der Akzent bei den Vätern und der Erwählung, von David bis zur Wegführung nach Babylon steht das Königtum im Zentrum, von der Wegführung bis Christus rücken Menschen ohne Thron ins Blickfeld, Gefangene, Heimkehrer, Namen aus der Zeit der Fremdherrschaft. Man kann darin eine zarte Entsprechung zur göttlichen Dreieinigkeit erkennen, der Vater und die Erwählung, der Sohn und das Königtum. Der Geist und das Stille wirken in Zeiten der Zerstreuung, in denen kein sichtbarer Glanz, aber viel verborgene Treue zu finden ist. Christus steht am Ende dieser 3 Malachi 14 Generationen nicht einfach als der nächste Name auf der Liste, sondern als der 42. als Zielpunkt und Ruhe nach einer langen Wegstrecke. In 4. Mose 33 durchläuft Israel 42 Lagerplätze auf dem Weg aus Ägypten bis an die Grenze des Landes, in der Offenbarung wird eine Zeitspanne von 42 Monaten als Phase großer Trübsal genannt, nach der sich das Reich Gottes offenbart. Die Zahl 42 zeichnet so einen Weg der Prüfung, der auf ein Ziel hingeordnet ist. Bemerkenswert ist, dass Matthäus historisch gesehen mit 45 Generationen zu tun hätte, aber bewusst 3 verfluchte Generationen und eine disqualifizierte auslässt und David doppelt zählt, sodass die Zahl 42 entsteht. Damit macht er deutlich, die Geschichte, wie Gott sie sieht, wird nicht mechanisch aus allen Fakten zusammengesetzt, sondern geistlich gelesen. Nicht jede Generation, nicht jeder Name trägt gleichermaßen Christus in sich. Was in seinen Augen bleibt, ist, was auf Christus hinläuft. Gerade darin liegt eine stille, aber kraftvolle Botschaft für das eigene Leben. Es gibt viel, was wir ansammeln, leisten, erleben, doch im Licht Gottes zählt, was mit Christus verbunden ist. Wie ein roter Faden zieht sich durch den Stammbaum, Gott führt auf ein Ziel hin, und dieses Ziel ist eine Person. In Christus findet die Geschichte ihre Vollzahl, ihre Deutung und ihre Ruhe. Wer sich an diesen Christus bindet, tritt aus einem Leben, das sich oft wie eine offene Rechnung, wie eine Folge unabgeschlossener Kapitel anfühlt, in eine Geschichte ein, die von Vollendung her erzählt wird. Der Stammbaum sagt, du kommst aus einer langen Reihe von Menschen, die gesucht, versagt, gehofft, gekämpft haben, aber am Ende steht kein leerer Raum, sondern der König. So sind nun alle Geschlechter, bis auf den Christus, dieser Satz umspannt nicht nur Israel, er legt auch eine Zugehörigkeit nahe, die über alle Zeiten reicht. Christliche Existenz ist nicht ein loses Einzelprojekt, sondern Teil der Geschichte, in der Gott seinen König hervorbringt und durch ihn alles zur Ruhe führt. In dieser Linie zu leben, nimmt dem eigenen Weg nichts von seinem Ernst, aber es stellt ihn in einen größeren Horizont, der, der am Ende des Stammbaums steht, steht auch am Ende unserer Tage, als Ziel, als Ruhepunkt und als der, in dem Gottes Fülle sein Geschöpf endlich ganz erfüllt. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Dies sind die ausziehenden Züge der Söhne Israel, die aus dem Land Ägypten nach ihren Heeren ausgezogen sind unter der Hand Moses und Aarons. Die Struktur des Stammbaums bei Matthäus macht sichtbar, dass Gott Geschichte nicht zufällig schreibt, sondern auf Christus hinordnet und vollendet. Wer sein Leben in dieser Perspektive betrachtet, darf die eigene Begrenztheit und Bruchstückhaftigkeit ernst nehmen, ohne von ihr bestimmt zu werden, denn in Christus ist das Ziel bereits da, und in seiner königlichen Linie wird auch ein unscheinbares, angefochtenes Dasein Teil einer Geschichte, die in Gottes Ruhe mündet. Herr Jesus Christus, du bist der König, auf den alle Generationen vor dir hingewiesen haben, und in dir findet unsere zerrissene Geschichte ein Ziel und eine Heimat. Danke, dass keine Schuld, kein Umweg und keine Fremdbindung zu stark sind, als dass du sie nicht in deine gute Führung einweben könntest. Richte unser Herz neu aus, damit unser Leben nicht von fremden Mächten, Sorgen oder eigenen Plänen bestimmt wird, sondern von deiner Person und deinem Reich. Lass uns erkennen, wo wir innerlich in Babylon festhängen, und erfülle uns mit deinem Geist, der uns in die lebendige Gemeinschaft und in die Linie deiner Geschichte mit deinem Volk zurückführt. Inmitten aller Prüfungen und Unsicherheiten sei du unsere Ruhe, unsere Sicherheit und unsere Freude, bis wir dich als unseren König von Angesicht zu Angesicht sehen. Amen.